Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir Verse aus dem ersten Brief des Apostels Petrus aus Kapitel 5 ab Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nun bitten wir dich, Herr Jesus, dass du deine starke und gute, liebevolle Wahrheit in unser Leben bringst und dass wir sie aufnehmen zu unserem Besten für Zeit und Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ein großer, düsterer Turm steht in Südfrankreich. Er wird genannt der Turm der Standhaftigkeit. In diesem düsteren Verlies, in diesem Turm, wurden vor Jahrhunderten während der blutigen Verfolgung der französischen Protestanten hugenottische Frauen gefangen gehalten. Wegen ihres bewusst evangelischen Glaubens wurden diese Menschen dort oft für Jahrzehnte grausam eingekerkert. Mit einer Unterschrift, nur eine Unterschrift, nämlich die Einwilligung, die evangelische Konfession aufzugeben, wäre für die Gefangenen das Tor in die Freiheit offen gewesen. Aber diese Freiheit ohne das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens kam für diese Frauen in Jahrzehnten nicht in Frage. Eine unter ihnen, Marie Durand, hat als Gefangene dort in diesem Turm sage und schreibe 38 Jahre verbracht. In diesem finsteren Turmgefängnis aber war sie für ihre Leidensgefährtinnen eine seelsorgerliche Hilfe und Trösterin und hat ihre Mitgefangenen 38 Jahre gestärkt. Als deutliche Spur dieses unerschütterlichen Glaubens ist bis heute ein Wort zu lesen, das damals die Marie Durand in die meterdicken Mauern eingeritzt hat. Dies eine Wort, résister. Das heißt aus dem Französischen übersetzt, widersteht, leistet Widerstand, ergebt euch auf keinen Fall, gebt nicht auf. Résister, ein Wort hat gereicht. Woher nahmen die so grausam verfolgten Menschen die Kraft zum Durchhalten? Die müssen ja irgendeine Power gehabt haben. 38 Jahre in diesem finsteren Loch. Ihre Quelle der Kraft, aus der sie schöpften, ist in dem heutigen Predigttext mit diesem einen Wort beschrieben. Demut. Es heißt, wir haben es eben gehört, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, den Demütigen gibt er Gnade. Zugegeben, Demut ist ein unmodernes Wort. Unbeliebt, eine unattraktive Lebenshaltung, Demut. Damit kriegt man keinen Hund vom Ofen vor. Demut. Ha. Stattdessen natürlich eher das Gegenteil. Der Erste sein. Nicht der Letzte, der Erste. Die Erste sein. Oben auf. Ganz groß. Top, Spitze, Klasse. Angesehen. Nicht übersehen. Angesehen. Erfolgreich. Um nicht die gute und hilfreiche Nachricht für uns zu überhören, müssen wir jetzt ganz genau darauf achten, was die Bibel unter diesem unbeliebten Wort Demut versteht. Wenn das Wort Gottes von Demut oder demütig sein spricht, dann hat das, bitte hören wir genau hin, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit einer Haltung feiger, schwächlicher Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit zu tun. Das ist keine Duckmäuserei. Wahre Demut ist nie und nimmer blinde Unterwürfigkeit oder gar Kriecherei. Nochmal, hier steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige und man könnte sagen unter die mächtige Hand Gottes. Das meint, wenn du Menschenkind dich persönlich unter diese starke Hand Gottes gestellt siehst, wenn du anerkennst, mit Verstand und Herz anerkennst, dass dein persönlicher Lebensweg, dass dein Ergehen im Großen wie in den kleinen Dingen des Lebens von Gott, dem Herrn deines Lebens, abhängt, dann lebst du in der Lebenshaltung der Demut vor Gott. Das ist es, nichts anderes. Also noch einmal, Demut nicht als gezierte oder vielleicht sogar komische, erzwungene Bescheidenheit, sondern Demut ist hier die freie Entscheidung eines Menschen. Die Bereitschaft, meine Gegenwart und Zukunft lege ich in die Hand Gottes. Wohin denn sonst? Demut ist schließlich nichts anderes als Einsicht. Ich sehe ein, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre, zu Gott, unter ihm, gerne, nicht geknechtet, sondern es gibt für mich keinen besseren Platz. Diese Einsicht zu haben, das ist Demut. Der alte Josef im Alten Testament, im Ersten Testament, 1. Mose 50, Vers 19, der bringt es in einem ganz schlichten Satz auf den Punkt. Der Josef sagt, bin ich etwa an Gottes Stelle? Das ist Demut. Bin ich denn etwa an Gottes Stelle? Das ist die Lebenshaltung bewusst unter meinem himmlischen Vater. In Vers 8, ich wiederhole noch einmal, was wir schon gehört haben, heißt es, seid nüchtern Das hat hier nichts mit Promille zu tun. Seid nüchtern heißt so viel, seid Realisten. Macht euch nichts vor. Täuscht euch nicht. Das ist es. Seid Realisten, seid nüchtern und wacht oder passt auf. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich habe, glaube ich, im letzten Gottesdienst, den ich jetzt gehalten habe, mal diesen Satz der baltischen Baronin gesagt, die gesagt hat, wir leben in einer Zeit, in der der Teufel mehr Missionare hier hat unter uns als der Himmel. Das ist es hier. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist die Versuchung, die jeder Mensch je und dann durchmacht. Die Versuchung, den Platz, meinen Platz unter Gottes Führung zu vertauschen mit meiner Selbstherrlichkeit. Ich bin König. Mir hat niemand was zu sagen. Und wenn es einen Gott gibt, der erst recht nicht. Gott widersteht den Hochmütigen. Haben Sie es gehört? Hochmut als Gegenteil von Demut. Hier ist es auf den Punkt gebracht. Den Hochmütigen wird widerstanden. Da hüte dich vor. Hochmut, Demut. Hochmut ist die Ur- und Grundsünde des Menschen seit Adam, dem ich diese uns von Geburt an innewohnende Neigung, die uns vom Schöpfer gesetzte Grenze zu überspringen und uns nach dem auszustrecken, was uns nicht zukommt. Wie kann Gott das zulassen? Mit dem Gott bin ich fertig. Das ist das Gegenteil von Demut. Wer bin ich denn, dass ich mir anmaße, Gott über die Schulter zu schauen und ihn zu fordern und erklär mal, was machst du da, warum? Wozu hast du das Recht? Wie kann Gott das zulassen? Das sagen Menschen oft, die jahrzehntelang von Gott fern gewesen sind und wie die Made im Speck gelebt haben. Ein Glück und eine Bewahrung und ein Erfolg nach dem anderen. Und haben in dieser Zeit, in der sie Gott den Rücken gekehrt haben, nicht einmal gefragt, wenn es einen Gott gibt, wie kann der zulassen, dass es mir, gottlosem Kerl, so gut geht? Aber kommt es anders? Plötzlich, wie kann Gott das zulassen? Jahrzehnte nicht! Wie kann Gott das zulassen, dass es mir so gut geht? Und jetzt trifft mich was, und ist die Frage. Die Schlange im Paradies sagt ja zu dem Menschen, Adam ist ja, heißt Hebräisch, einfach nur Mensch, es ist kein Eigenname. Adam, der Mensch, das ist allgemein Menschliches. Und da sagt der Versucher zu dem Menschen, du wirst sein wie Gott. Das ist die Urversuchung, und Demut wäre das Gegenteil. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Man spricht ja oft von sogenannten Schicksalsschlägen. Oh, das ist ein Schicksalsschlag. Die Menschen haben die sogenannte Macht des Schicksals erfunden. Die Macht des Schicksals ist erfunden worden, weil sie der unmittelbaren Begegnung mit Gott aus dem Wege gehen wollen. Also Gott wird durchgestrichen, da wird gesagt, die Macht des Schicksals. Dabei ist eigentlich das Wort Schicksal, das ich nicht so liebe, weil es Gott meistens durchstreicht, das Wort Schicksal gar nicht so schlecht, denn darin steckt ja das Wort Schicken. Also im Schicksal wird mir was geschickt, es ist nur die Frage, wer oder was schickt mir das Glück oder die Not, das Schicksal? Es wird uns geschickt. Ja, das stimmt, das ist richtig bei Schicksal. Aber von wem wird geschickt? Vom Zufall? Oder von der Vorsehung? Oder wo auch immer? Man wird nur ein wahrhaft vor dem Herrn demütiger Mensch, indem man sich von Gott, nicht von Menschen, demütigen lässt. Also das annimmt, was Gott uns schickt. Und da kann es durchaus sein, dass notvolle Erfahrungen im Leben eine positive, gewinnbringende Folge für unser Leben haben. Kaiser Wilhelm I. hat 1887 den schönen Satz gesagt: Durch Demütigungen habe ich mehr gelernt als durch alle Siege. Das kann auch im Leben, Menschenleben von uns so sein. Durch Schweres im Leben habe ich mehr gelernt als durch alle Erfolge. Der Weg zur Demut, ja, wie finden wir denn dahin? Das ist die Haltung des Vertrauens. Gott wird sich um mich kümmern. Ich liege ihm am Herzen. Hier heißt es so etwas sehr bedrohlich fast klingt, die gewaltige Hand Gottes. Die Übersetzung ist nicht so genial von Luther. Man könnte etwa sagen, die mächtige, die starke Hand Gottes. Und Jesus ist ja Gott in Person. Und von Jesus heißt es etwa Markus 10, er, Jesus, legte die Hände auf sie, auf die Kinder und segnete sie. Das ist auch die mächtige Hand, die segnende Hand. Oder die Handauflegung Jesu bei vielen Krankenheilungen. Er hätte auch ohne Handauflegung heilen können. Aber Jesus hat diese Geste gemacht. Die Menschen sollten das auch vor Augen haben. Der himmlische Vater, für den ich hier stehe, der legt seine starke, liebevolle, kräftige Hand jetzt auf dein Leben. Also, was Luther übersetzt, die gewaltige Hand Gottes, ist die liebevolle Hand Gottes, sicher hier und da auch die zurechtbringende, ermahnende, korrigierende Hand Gottes. Aber vom Evangelium her ist es die zurechtbringende, die heilende, die bewahrende Hand Gottes. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, jetzt kommt es, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt, gibt es denn eine andere Übersetzung, die so ein bisschen eingängiger wäre? Und da habe ich in die Hoffnung für alle geguckt, die Übersetzung, und das hört sich vielleicht für uns noch plastischer und verständlicher an. Da heißt dieser Satz: Deshalb beugt euch unter Gottes mächtiger Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ist das nicht schön? Also, lass Gott machen. Lass ihn machen. Auch wenn jetzt Schweres ist. Lass ihn machen. Dann wird Gott mich aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Gott führt uns ja, und damit sage ich uns allen nichts Neues, Gott führt uns ja nicht immer an schweren Belastungen vorbei. Aber er führt seine Kinder in ihrem Glauben, mit ihrem Glauben durch schwere Zeiten hindurch. Jesus, ganz tief in der Gottesferne am Kreuz, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Aber dann die sieghafte Auferstehung, das ist das Grundmodell. Manchmal geht es im Leben tief nach unten, aber Gott ist ja nicht am Ende. Sondern wenn wir an ihm festhalten, dann führt er hinauf. Oder der Verbrecher neben Jesus am Kreuz, der war nun ganz am Ende, nämlich Todesstrafe, Hinrichtung. Aber er ruft: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Wir kennen das. Wahrlich, ganz bestimmt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da ist wieder das Gegenteil. Auferstehung. Mit der Demut ist es, ich möchte mal das so mit einem Bild beschreiben, mit der Demut ist es wie mit dem Regen, der das Gras niederbeucht, wenn es richtig prasselt. Er drückt die Grashalme zu Boden, aber nicht, um das Gras zu vernichten, sondern damit es sich reinigt und kräftigt und gestärkt wieder anschließend aufrichten kann. Das ist der Segen der Demut. Dostojewski, der große russische Schriftsteller, hat einmal den Satz gesagt, Demut ist eine große Kraft. Sehen Sie, das ist es. Normalerweise, Hinz und Kunz sagen, wer demütig ist, der ist schwach. Das ist totaler Schwachsinn. Wahre Demut, sagt Dostojewski, ist eine große Power, ist eine große Kraft. Sag doch schon das Wort. Demut ist eine Ableitung von Mut, oder? Natürlich. Demut. Mittelhochdeutsch Mut, Mut. Das heißt Unerschrockenheit, Kühnheit. Also Demut hat eine innere Stärke und Kraft. Also hat der Dostojewski recht. Die Sprachgeschichte des Wortes Demut belegt es. Und, liebe Gemeinde, Demut vor Gott verhindert falsche Demut vor Menschen. Wenn ich vor Gott mich beuge im lebendigen Glauben und Vertrauen, dann habe ich Standhaftigkeit auch gegenüber Menschen. Also genau das Gegenteil. Demut vor Gott verhindert falsche Demut vor Menschen. Spurgeon, der große Erweckungsprediger aus England, der hat es so formuliert, es gibt keine so treffliche Kur gegen Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Je mehr ich Gott ernst nehme, umso mehr kann ich mich vor Menschen, die mir schaden wollen oder die mich wegziehen wollen, kann ich standhalten. Es gibt keine so treffliche, also nützliche Kur gegen Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Und nun heißt es hier, den Demütigen gibt er Gnade. Und Vers 10, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Und weil das Gottes Plan und Absicht ist, deswegen sind wir eingeladen, was am Schluss unseres Predigttextes steht, als hilfreiche Einladung für dich und mich, ein Lebenswort für den Alltag. Da heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier steht das Wort alle, liebe Gemeinde. Alle. Was heißt denn alle? Alle heißt alle, oder? Gib mir mal Leute, ich habe mal vor Zeit, ich suche den Parkplatz in der List. Das ist ein Gebetsanliegen. Gibt kaum ein größeres in Hannover als das. Nicht? Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich bei einem für einen Parkplatz beten. Bekam ich das Echo so nach dem Motto, hier, ne? Nach dem Sinne, um solche Kleinigkeiten kümmert sich Gott nicht. Liebe Gemeinde, wenn sich Gott nicht um die Kleinigkeiten deines Lebens kümmern würde, dann würde er sich um 90% oder 95% deines Lebens nicht kümmern. Denn 90% unseres Lebens bestehen aus Kleinigkeiten. Kommt da Gott nicht vor? Wenn ich meinetwegen einen Arzttermin habe und kreise mit meinem Wagen und die Uhr läuft und ich muss pünktlich in der Praxis sein und ich schaffe es nicht, ich suche einen Parkplatz und wenn ich dann bete, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil ich es wirklich brauche, dann kümmert sich Gott, und das ist meine Erfahrung auch, selbst um Parkplatz. Und wenn einer sagt, um solche Dinge mit solchen kann ich doch Gott nicht kommen, dann würde ich ihm sagen, kennst du Gott noch nicht in ausreichendem Maße. Alle heißt alle. Und das ist gut für uns. Und es gibt ja eine unerschöpfliche Menge von großen und kleinen Sorgen. Das hört ja auch nie auf. Der Dichter Geibel, gibt ja in Hannover auch die Geibelstraße in der Südstadt, der Dichter Geibel hat gedichtet, zu den höchsten Matten und das stillste Dach wandelt wie die Schatten dir die Sorge nach. Das heißt, egal wo du lebst, die Sorge, die folgt dir. Den Schatten kannst du auch nicht abschütteln, der bleibt. Und so ist es mit Sorgen auch. Die begleiten unseren Lebensweg. Du kannst sie auf den Kopf stellen. Das ändert sich nicht. In der Jugendzeit, ach, da hat man Angst vor der Klassenarbeit und Angst vorm Zeugnis oder Angst, bekomme ich die richtige Lehrstelle, die Sorge, wie wird es mit meiner Freundin weitergehen und ach, und im Erwachsenenalter, ja, Sorgen im Beruf, Sorgen in Ehe und Familie, die Krankheit macht mir Sorgen, die Finanzen machen mir Sorgen, ach, Sie kennen das, die ganze Litanei, und im Alter hört das ja auch nicht auf. Nicht? Da macht man sich Sorgen um die Kinder oder um die Enkel, und dann Sorgen macht man sich die körperlichen und auch die geistigen Kräfte nebenab, wie oft sage ich jetzt schon zu meiner Frau, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, ja, das ist das Alter, nicht? Dann kann man es noch mit Humor nehmen, aber manchmal macht uns das auch Sorgen. Und auch gerade im Alter die Sorge vor Vereinsamung. Vor Vereinsamung. Die Rente kommt, aber ich bin so allein. Weichet Sorgen von mir, doch ach, den sterblichen Menschen lässet die Sorge nicht los, ehe ihn das Leben verlässt, sagt Goethe. Ja, und sich sorgen, das hat Folgen. Sorgen belasten, das wissen wir alle. Steht auch hier in der Heiligen Schrift, Sprüche 12, Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Ist das wahr? Komme mir einer und sage, das ist nicht wahr. Bibel, Handbuch zum Leben, steht alles drin. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Oder Sorgen rauben den Schlaf. Stimmt das? Natürlich. Sirach 31, 1 und 2. Bitte, Bibel. Sorgen bereiten schlaflose Nächte. Denn wenn einer liegt und sich sorgt, so wacht er immer wieder auf. Stimmt's? Heilige Schrift. Sorgen machen alt. Wieder die Bibel. Sirach 30, 26. Sorgen machen alt vor der Zeit. Man altert schneller, als es nötig wäre. Sorgenfalten, da haben wir das. Machen alt vor der Zeit. Sorgen machen einsam. Ja, das ist auch. Kommt eine Frau zum Rabbi und erzählt ihm ihre Sorgen, lang und breit ihre Sorgen. Nachdem sie eine Stunde lang gesäuft und gestöhnt und geweint hat wegen ihrer Sorgen, sagt sie schließlich zum Rabbi, ha, nun ist mir leichter geworden und mein Kopfweh ist verschwunden. Nein, antwortet der Rabbi, dein Kopfweh ist nicht verschwunden, ich habe es jetzt. Also dann sagen Menschen irgendwann, nein, mit der will ich nichts mehr zu tun haben, die erzählt mir nur von ihren Sorgen. Nicht? Und dann bricht Verbindung ab, dann machen Sorgen einsam. Dann hat man wieder eine neue Sorge, weil man so allein ist. Und Sorgen verleiten auf Irrwege, dass Menschen aus der Sorge auf falsche Wege geraten, falsche Lösungen versuchen. Und es wird nur noch schlimmer. Und Sorgen nehmen uns auch gefangen. Man kreist immer wieder um dieselbe Sorge und da kommen andere noch dazu, die sich daran setzen. Und diese Redewendung ist ja verräterisch. Ich mache mir Sorgen. Kennen Sie das? Ich mache mir solche Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Verstehen Sie? Nicht? Das sollte man auch mal überlegen. Ob die Sorgenlast wirklich so schlimm sein müsste, wie sie mir vorkommt, oder ob ich nicht ganz schön dabei beteiligt bin. Stelle sie her. Ich mache mir Sorgen. Die Sprache gibt zu denken. Und nun werft eure Sorgen auf Gott, auf ihn. Nicht zuerst und zuletzt immer nur auf Menschen. Ist manchmal auch gut, wenn man Sorgen teilen kann, will ich nichts gegen sagen. Aber vor allem werft auf ihn. Werfen, was heißt das? Ja, wie können wir werfen? Im Gebet, wie denn sonst? Dass wir unser Herz ausschütten vor Gott. Das ist ihm das Klagen, ihm jammern, ihm die Sorgen hinlegen. Und dann heißt es hier, werft. Das heißt, es ist auch ein Entschluss, ich muss das wirklich wollen. Ich muss es tun. Und dann die Sorgen hinterher nicht wieder alle auffangen. Als Kind in Linden haben wir, weil unser Hof nicht so groß zum Fußballspielen war, da haben wir gebolzt gegen die Wand. Der Ball kam weg, aber hinterher kam er zu uns zurück. Und so machen wir das oft mit unseren Sorgen. Wir bringen die Gott im Gebet hin, aber fangen sie hinterher wieder auf. Und dann sagen wir noch, beten hilft nicht. Also lass es bei ihm, voller Vertrauen. Der alte Bodelschwing aus Bethel, der hat es doch gesagt. Beten heißt, sich aus der Angst der Welt, jetzt sage ich auch aus den Sorgen der Welt, des Lebens, aufmachen und zum Vater gehen. Also mach dich mit deinen Sorgen auf und geh zu deinem himmlischen Vater. Geborgen, nicht sorgen um morgen. Geborgen steht an erster Stelle. Wenn ich bei Gott geborgen bin, weil ich ein demütiger Mensch bin, unter ihm meinen Platz gefunden habe, dann gilt dieser alte Spruch für mich. Geborgen, nicht sorgen um morgen. Vorsorgen, ja, natürlich. Vorsorgen, ja. Aber zersorgen, nein. Und zum Schluss des Predigtextes folgt ein kurzes, kräftiges Lob Gottes. Da heißt es am Ende, Gott sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deswegen singen viele Christen und ich auch gerne Lob- und Anbetungslieder. Alte aus dem Gesangbuch und ganz neue. Warum? Gott gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mir gehört sie nicht. Ich krabbele hier oft hilflos rum. Aber mein himmlischer Vater hat Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Loben, Sie kennen das, zieht nach oben. Und danken schützt vor Wanken. Das ist es. Loben, ein demütiger Mensch, der mit unter Gott gerne lebt, voller Vertrauen, der tut es. Loben zieht nach oben. Und danken schützt vor Wanken. Was aus Schmerzen kam, war Vorübergang und mein Ohr vernahm nichts als Lobgesang. Noch einmal am Schluss, was aus Schmerzen, auch aus Sorgen kam, war Vorübergang und mein Ohr vernahm nichts als Lobgesang. Amen. Jetzt singen